HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Hitzewellen, Starkregen, heftige Gewitter. Auch dieses Jahr sind die Folgen des Klimawandels deutlich spürbar. Viele Menschen wollen daher weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien. Doch bei uns in Hessen hapert es noch an der Umsetzung. Immer mehr Verbraucher wollen zum Beispiel lieber Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Das zeigt eine jährliche repräsentative Umfrage der Förderbank KfW. Doch hessische Privathaushalte hinken hinterher, wenn es um die Nutzung von erneuerbaren Energien geht. Ursula Mayer mit den Einzelheiten.
Schon seit 3 Jahren besitzt Monika Jonas aus Darmstadt eine Photovoltaikanlage. Sie hat einen Südbalkon und dort von morgens bis abends Sonne. Die wollte die Darmstädterin unbedingt nutzen.
Es hat mir immer das Herz gebrochen, dass wir mit dieser Sonne nichts anfangen konnten. Und als diese Balkonsolaranlagen aufkamen, war das für mich klar, dass ich die haben will. Es ist aus Umwelt-, Klimaschutzgründen Reduzierung des Stromverbrauchs.
Damit spart Monika Jonas Geld und sie tut noch etwas fürs gute Gewissen. Ein bundesweiter Trend, das geht aus einer jährlichen repräsentativen Umfrage der Förderbank KfW hervor. Demnach nutzen bereits 13 Millionen Haushalte bundesweit solche Technologien, meint KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.
Am häufigsten verwenden Privathaushalte schon Solaranlagen auf dem Dach. Sie haben Wärmepumpen oder auch eine Solarthermie. Dann gibt es noch welche, die auch Elektroautos haben.
An der Energiewende beteiligt sich damit bundesweit 1/3 aller Haushalte, während es speziell in Hessen nur jeder 4. Haushalt ist. Es liegt nicht an mangelndem Interesse, meint Chefvolkswirtin Köhler-Geib.
Denn wir beobachten, dass Hessen eine überdurchschnittlich hohe Zustimmung zur Energiewende hat. Es auch überdurchschnittlich viele Haushalte gibt, die sich konkret vorstellen können, eine Energiewendetechnologie anzuwenden.
In Zeiten hoher Energiepreise fehlt allerdings oft das dafür nötige Geld. Oder die Betroffenen entscheiden sich gegen so eine Investition, weil sie glauben, die rentiert sich für sie am Ende nicht. Dabei ist es für die KfW-Chefvolkswirtin Köhler-Geib essentiell, dass sich private Haushalte an der Energiewende beteiligen, weil sie für einen großen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich sind.
Besondere Potenziale sehe ich in der Kombination auch von Technologien. Denn beispielsweise bei den Solaranlagen ist es so, dass nur jeder 5. Haushalt, der so eine hat, die auch mit zum Beispiel einem Batteriespeicher kombiniert.
Allerdings sieht Fritzi Köhler-Geib dabei noch ein weiteres Problem, nämlich dass Verbraucher häufig nicht die dafür nötigen Handwerker finden, um sich solche Geräte fachgerecht installieren zu lassen. Dieses Problem hatte zumindest Monika Jonas aus Darmstadt nicht. Sie hatte schnell eine Fachfirma gefunden und beauftragt, ihr eine Photovoltaikanlage an ihr Balkongeländer zu montieren.
Die wurden geliefert, die 2 Module, die haben das montiert und haben das auch bei der Entega angemeldet. Ich hatte also mit nichts was zu tun.
Und ihre Anlage bringt ihr einiges. Ihre Stromrechnung fällt dadurch deutlich niedriger aus. Auf Dauer dürfte sich ihre Investition auf jeden Fall lohnen, ist die Darmstädterin überzeugt. Um von der Anlage möglichst viel zu profitieren, hat sie ihr Leben umgekrempelt. So kocht und wäscht sie beispielsweise mittlerweile mittags, weil dann am meisten kostenloser Solarstrom zur Verfügung steht.
In Hessen setzen die Privathaushalte seltener auf erneuerbare Energien als im Bundesdurchschnitt. Das zeigt eine Umfrage der Förderbank KfW. Infos dazu hatte Ursula Mayer. Rund 1000 Rechtsextreme besitzen in Deutschland legal eine Waffe. Davon rund 60 allein hier bei uns in Hessen. Diese Zahlen hat das Recherchenetzwerk Korrektiv veröffentlicht. Und diese Zahlen waren auch Thema beim Treffen der Innenminister der Bundesländer, jetzt hier in Frankfurt. Und darüber haben vor dieser Sendung meine Kollegen Werner Schlierike und Nikolaus Buschlüter gesprochen.
Nikolaus, wie hat denn der hessische Innenminister Beuth auf diese Recherche von Korrektiv reagiert?
Also ich würde sagen, nicht besonders überrascht, denn die Zahlen, die Korrektiv vorgelegt hat, die hat auch das hessische Innenministerium schon seit längerem. Und beide, Korrektiv und das Innenministerium, kommen ja auch zu dem gleichen Ergebnis. Es gibt demnach 60 Rechtsextremisten in Hessen, die eine waffenrechtliche Erlaubnis haben. Und sie sind alle demnach auch zurzeit in Waffenbesitz. Also sie besitzen Waffen. Und in jedem Landkreis in Hessen gibt es demnach mindestens einen Rechtsextremisten mit einer Waffe. Spitzenreiter ist hier der unrühmliche Spitzenreiter der Lahn-Dill-Kreis mit 9 Rechtsextremisten mit Waffen. In Frankfurt gibt es dagegen nur einen demnach. Im deutschlandweiten Vergleich steht Hessen an Platz 6. Also ich würde sagen im Mittelfeld. In Sachsen-Anhalt gibt es dagegen 122 Rechtsextremisten mit Waffen, also doppelt so viele wie in Hessen.
Also wenn ich das richtig verstehe, sind das Rechtsextremisten, die legal Waffen besitzen. Und wenn sich viele fragen, wie kann es denn sein, dass Rechtsextremisten Waffen besitzen dürfen?
Das verstehst du richtig und das ist so, weil es das Waffenrecht nicht verbietet. Das heißt, solange sich ein Extremist, das muss ja nicht ein Rechter sein, das gilt für alle Extremisten, solange sich ein Extremist als zuverlässig in Anführungszeichen erweist, sich also nicht zu Schulden kommen lässt, dann darf er eine Waffenbesitzkarte beantragen, haben und dann auch eine Waffe besitzen. Und wenn erstmal eine Waffenbesitzkarte da ist, dann sind die rechtlichen Hürden, die wieder zu entziehen, sehr, sehr hoch. In Hessen hat es seit 2020 gerade mal in 132 Fällen mit dem Entzug geklappt. Im Moment laufen hier in Hessen noch 19 Entzugsverfahren.
Wie könnte man denn den Waffenbesitz von Extremisten verhindern? Welche Möglichkeiten gäbe es da?
Ja, zum Beispiel durch eine Verschärfung des Waffenrechts und für die streitet CDU-Innenminister Beuth schon lange, seit Jahren muss man sagen. Was Beuth fordert, ist, dass sobald ein Rechtsextremist beim Verfassungsschutz geführt wird, also aufgefallen ist, der Entzug seiner Waffenbesitzkarte automatisch erfolgt. Das ist bisher nicht so. Es gibt zwar einen Gesetzentwurf, der liegt im Bund, der in diese Richtung geht, aber der hängt zurzeit in der Ampelkoalition fest, vor allem, weil die FDP ihn nicht will. Sie sagt unter anderem, auch Sportschützen, also unbescholtene Sportschützen könnten von so einer neuen Regelung betroffen sein. Und Innenminister Beuth hat jetzt aber nicht die FDP als den schwarzen Peter der FDP zugeschoben, sondern vielmehr der Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Die sieht er in der Pflicht, sie tue da nicht genug.
Welche Gefahr geht von rechtsextremen Waffenbesitzern aus? Das war jetzt auch Thema beim Treffen der Innenminister der Länder in Frankfurt. Infos dazu hatte Nicolas Buschlüter. Die Mieten sind auf einem Rekordniveau und steigen immer weiter. Der Immobilienkauf ist für die meisten auch nicht erschwinglich. Doch was kann die Alternative zum Mieten und Kaufen sein? hr-Info-Reporter Lukas Wieler hat sich eine Form des gemeinschaftlichen Wohnens in Frankfurt mal angeschaut.
Mittwochmorgen in Frankfurt-Griesheim. Wir sind auf der Baustelle. Hier entsteht ein gemeinschaftliches Wohnprojekt. Das bedeutet, es bauen keine Investoren und auch keine Privatpersonen, sondern eine Gemeinschaft. In diesem Fall die Gemeinschaft Kolle, kurz für kollektives Leben. Aber wie funktionieren diese gemeinschaftlichen Wohnprojekte? Das Projekt Kolle in Frankfurt-Griesheim ist ein sogenanntes Mietshäuser-Syndikat. Anja Engelhorn von Kolle erklärt das so.
Das Mietshäuser-Syndikat ist sozusagen so ein Verbund von verschiedenen Häusern, die kollektiv und gemeinschaftlich genutzt werden, also die in Kollektiveigentum übergegangen sind.
Bei einem Mietshäuser-Syndikat kauft also eine Gruppe ein Haus gemeinschaftlich. So sind die Mieter ihre eigenen Vermieter und können in ihrem Haus unbefristet günstig und selbstbestimmt wohnen. Der Kniff, das Haus gehört offiziell einer GmbH, bei der alle Mitbewohner Gesellschafter sind. So können die Bewohner sich selbst verwalten und dauerhaft verhindern, dass das Haus verkauft wird. Das Erstaunliche, niemand muss bei einem Mietshäuser-Syndikat eigenes Geld mitbringen. Das benötigte Eigenkapital kommt von Bekannten, Familien und anderen Unterstützern, also als Direktkredit. Es wird dann eben später zurückgezahlt. Sobald 30% der Baukosten durch die Direktkredite zusammengekommen sind, kann das Projekt einen Kredit für den Hausbau von der Bank leihen. Wenn die Bewohner eingezogen sind, werden die Kredite nach und nach über die Mieten wieder zurückgezahlt. Aber
der ganz entscheidende Faktor ist, dass die Mieten, die in einem Mietshaus-Syndikat-Projekt entstehen, reine Kostenmieten sind. Also da wird kein Profit draufgeschlagen, wie man das bei klassischen Wohnungsbaukonzernen hat. Und das ist eigentlich der ganz entscheidende Faktor, weshalb Mietshaus-Syndikatsprojekte günstige Mieten anbieten können.
Erzählt Fabian Jelonek, ebenfalls von Kolle. Die Mieten der Mietshäuser-Syndikate beinhalten eben nur die tatsächlichen Kosten. Also Tilgung von Krediten und Zinsen, Nebenkosten und Rücklagen für Instandhaltung. Niedrige Mieten und keine Profite? Warum gibt es dann nicht viel mehr solcher Projekte? Professor Sebastian Schipper forscht zu gemeinschaftlichem Wohnen und kennt die Probleme.
Man braucht viel Zeit, man braucht viele Ressourcen, man braucht viel Know-how, man braucht Kontakten zu Architekten, Architektinnen, man muss sich mit Finanzierungsfragen auseinandersetzen und vieles andere mehr.
Viel Energie für ein Wohnprojekt, aber dafür dauerhaft günstige Mieten? Für Anja von Kolle war die Entscheidung eindeutig.
Weiß ich nicht gar nicht, was der größere Aufwand ist, das ein Leben lang durchzuhalten und da in dieser Mühle irgendwie mitzuschwimmen und sich irgendwie den Kopf über Wasser zu halten. Oder jetzt den ordentlichen Aufwand zu haben, dieses Projekt da hinten zu realisieren, aber dann irgendwie mit anderen Menschen gemeinsam dieses Leben stemmen zu können.
Tschüss teure Mieten, hallo gemeinschaftliches Wohnen. Wie diese Alternative zum Mietwahnsinn funktioniert, das hat sich hr-Inforeporter Lukas Wieler angeschaut. Am Sonntag ist es wieder soweit. Die Weltspitze der Triathleten misst ihr Können bei der Mutter des Triathlons, dem Ironman. Eigentlich findet der in Hawaii statt, dieses Jahr aber zum ersten Mal in Nizza. Und dahin fährt auch ein junger Athlet aus Nordhessen, den unser Reporter Jens Wellhöhner vor der Abfahrt begleitet hat.
Mit der Kraft einer Dampflok, so scheint es, bewältigt der 20-jährige Till Stoiber eine letzte Laufrunde, bevor er mit seinem Vater nach Nizza aufbricht. Dass er sich dafür überhaupt qualifiziert hat, liegt vor allem an seiner Disziplin, aber nicht nur in Sachen Sport.
Quasi aktuell so, dass ich mir direkt am Anfang der Woche einen Zeitplan stelle für die gesamte Woche, sodass ich genau weiß, wann habe ich welche Trainingseinheit, wann muss ich circa wie lange arbeiten. Das erfordert sehr, sehr gute Koordination. Generell arbeite ich circa 7,2 Stunden am Tag. Und je nachdem, ob ich dann Uni habe oder nicht, sage ich mal, trainiere ich danach oder teilweise auch schon vor der Arbeit. Und genau, ansonsten geht es für mich nochmal abends in die Uni und dann danach ins Training.
16-Stunden-Tage, für ihn Alltag. Der angehende Industriefachwirt aus Malsfeld macht eine duale Ausbildung mit begleitendem Studium bei einem Sägenhersteller. Zu Wettkampfzeiten sieht er seine Freunde und Familie mehr am Streckenrand als sonst wo.
Bei meinem Ironman in Frankfurt bei den Europameisterschaften haben mich über 50 Freunde, Familienmitglieder begleitet, was natürlich für mich sehr, sehr wichtig ist. Und vor allem in der Vorbereitung spielt das eine ganz, ganz große Rolle, weil man muss natürlich auch auf vieles verzichten. Ich war ein Dreivierteljahr nicht feiern.
Aufgrund eines zu hohen Andrangs auf Hawaii wurde der Ironman in diesem Jahr erstmals aufgeteilt. Die Männer starten am Sonntag in Nizza und die Frauen wie gewohnt im Oktober auf Hawaii. Nächstes Jahr wird gewechselt. Gut für Till, denn er muss dieses Jahr statt 12.000 Kilometer nach Hawaii nur gut 1.000 Kilometer nach Nizza reisen. Für ihn wird ein Traum wahr. Von Kindesbeinen an lief er entweder bei Mutter oder Vater begeistert beim Joggen mit. Vater Manfred Stoiber ist stolz.
Ja, das war so, dass wir früher gemeinsam zum Lauftreff nach Melsungen gegangen sind. Ich auch früher in meiner Jugend und jungem Erwachsenenalter. Und da hat sich das entwickelt, dass er immer erfolgreicher wurde.
Nach der Europameisterschaft in Frankfurt ist es für seinen Sohn erst der zweite internationale Auftritt.
Und jetzt in Nizza ist es natürlich auch nochmal so, dass er ganz einfach sagt, da ist die Weltelite auch in seiner Altersklasse. Und wir sind, denke ich, sehr zufrieden, wenn er gesund ins Ziel kommt, einfach eine gute Zeit macht. 10 Stunden 30 eventuell. Hauptsache, er kommt gesund ins Ziel. Das ist das Wichtigste.
Und obwohl Till eine Zwangspause einlegen musste, fühlt er sich in Topform.
Also natürlich hatte ich letzte Woche noch Corona, aber ich freue mich, endlich wieder starten zu können, endlich wieder trainieren zu können und brenne auf jeden Fall dafür. Meine Form war zumindest vor der Corona-Infektion so gut wie noch nie und von daher denke ich, dass ich darauf jetzt auf jeden Fall noch aufbauen kann.
Am Sonntag findet in Nizza der Ironman statt und mit dabei ist auch Till Stoiber aus Nordhessen. Wie sich der Athlet auf den großen Wettkampf vorbereitet hat, darüber hat uns Jens Wellhöner informiert. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel und die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hessenschau.de.